Das Peace Boat. Erinnern, um Frieden zu schaffen.
Eine Gruppe Tübinger Studierende der Politikwissenschaft erzählt von ihrer Schiffsreise mit dem Peace Boat und davon, wie sie unterschiedliche Erinnerungskulturen kennenlernen durfte.
Der Konflikt im Norden Irlands hatte sich eigentlich schon lange angebahnt. Der katholische Teil der Bevölkerung wurde jahrzehntelang vom protestantischen Teil unterdrückt. Als sie dann Ende der 60er Jahre, inspiriert von der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA, anfingen, für ihre Rechte zu demonstrieren, gefiel das den privilegierten Protestanten natürlich gar nicht. Die Reaktion der ebenfalls überwiegend protestantischen Politik und Polizei auf die friedlichen Proteste waren Unverständnis und sogar Gewalt.
Was? Meiner Meinung nach ist der Konflikt in Nordirland extrem schnell hochgekocht. Sicherlich waren einige Anliegen der Katholiken berechtigt, aber alleine die Routen der Demos mitten durch traditionell protestantische Wohnviertel war ja wohl auf reine Provokation ausgelegt. Und gewaltfreier Protest wie bei der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung war das auch nicht. Von Anfang an gab es Prügeleien und Straßenschlachten, nur weil die Politik nicht sofort sämtlichen Forderungen bis ins kleinste Detail nachgekommen ist.
Stimmt, stattdessen wurden sämtliche Forderungen bis ins kleinste Detail abgelehnt. Gleiche Rechte für alle? Nicht mit uns. Und die Prügeleien und Straßenschlachten? Die Demonstrierenden wurden angegriffen, sie haben sich nur verteidigt.
Du nennst es also Verteidigung, wenn irische NationalistInnen protestantische MitbürgerInnen aus ihren Wohnvierteln vertreiben, sich dort verbarrikadieren und bewaffnen? Und was ist denn dann mit der IRA? Das ist Terror und keine Verteidigung.
Und die paramilitärischen Gruppen der unionistischen Seite? Würde man ganz weit zurückgreifen, könnte man wohl sagen, dass sie nur das Recht der Kolonialmacht auf ihre Weise durchsetzen wollten, oder was?
Kolonialmacht? Du hast sie ja wohl nicht mehr alle. Nordirland ist ein gleichberechtigter Teil Großbritanniens, wie Schottland zum Beispiel auch.
Ja, und auch die wollen unabhängig werden. Und Nordirland ist in erster Linie der Norden der Republik Irland.
Nein, Nordirland ist Teil der Union.
Nordirland ist Teil der Republik.
Union.
Republik.
Der Nordirland-Konflikt. Vom Erinnern in einer gespaltenen Gesellschaft. Der Nordirland-Konflikt meint vor allem die Zeit der sogenannten Troubles von 1968 bis 1998. In dieser Zeit gab es viele Gewaltausbrüche zwischen den katholischen RepublikanerInnen und den protestantischen UnionistInnen. Während die katholischen RepublikanerInnen sich der Republik Irland zugehörig fühlten, kämpften die protestantischen UnionistInnen dafür, im Königreich England zu verbleiben. Dieser lange schwelende Konflikt wurde während der Troubles nun gewaltsam ausgetragen. Die Troubles bezeichnen also einen bürgerkriegsähnlichen Zustand, bei dem am Ende rund 3.500 Menschen ihr Leben verloren haben. Gut die Hälfte davon waren zivile Opfer. Doch die Ursprünge des Nordirland-Konflikts liegen schon einige Jahrhunderte zurück. Im 12. Jahrhundert eroberte England das damals katholische Irland. England entsendete strategisch protestantische Siedlerinnen in die Region Ulster im Norden Irlands. Im Jahr 1921 wurde die Republik Irland unabhängig. Nordirland aber bleibt unter englischer Herrschaft. Die katholische Bevölkerung wird unterdrückt und politisch, wirtschaftlich und sozial benachteiligt. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass katholische Republikanerinnen weniger Land besitzen durften, ihre Stimmen bei Wahlen waren weniger wert und sie hatten schlechtere Wohnbedingungen. Auch der Anteil von Arbeitslosen war unter den katholischen Republikanerinnen deutlich höher als bei den protestantischen Unionistinnen. Die Situation eskalierte am 5. Oktober 1968, als ein katholischer Bürgerrechtsmarsch in Derry, einer Kleinstadt im Norden Irlands, von der mehrheitlich unionistischen Polizei brutal niedergeschlagen wurde. Dieses Ereignis gilt als Beginn der Troubles. Es bildeten sich auf beiden Seiten paramilitärische Gruppen, die Ulster Voluntary Force auf der unionistischen und die Irish Republican Army auf der republikanischen Seite. Beide Seiten verübten während der Troubles zahlreiche Anschläge und Bombenattentate mit vielen Toten und Verletzten. 1969 wurde dann von England das Militär eingesetzt, was die katholische Bevölkerung als provozierend wahrgenommen hat. Nach vielen Jahren mit Straßenschlachten, Gewalt und Anschlägen hat das am 10. April 1998 von der englischen und irischen Regierung unterzeichnete Good Friday Agreement, im deutschen Karfreitagsabkommen, den aktiven Konflikt beendet. Damit wurde der Konflikt zwar offiziell befriedet, dennoch herrscht bis heute keineswegs Frieden in Nordirland. Um den Konflikt und dessen Bedeutung für die Menschen bis heute besser nachvollziehen zu können, machen wir eine Tour mit Coyste. Coyste ist eine Organisation, die ehemalige Gefangene beider Konfliktparteien als Stadtführer ausbildet und so zu deren Resozialisierung beiträgt. Außerdem lernen die ehemaligen Gefangenen während ihrer Ausbildung zum Stadtführer Menschen von der anderen Konfliktseite kennen, die sie sonst aufgrund der bis heute bestehenden gesellschaftlichen Gräben nicht kennenlernen würden. Als Teilnehmende bekommen wir einen sehr authentischen Einblick in die unterschiedlichen Wahrnehmungen des Konflikts auf beiden Seiten. Unsere Tour führt uns 3 Stunden lang bei klarem Himmel und eisiger Kälte zunächst durch den Westen Belfasts. Zunächst durch ein katholisch-republikanisch geprägtes Viertel, direkt anschließend durch ein protestantisch-unionistisch geprägtes Viertel. Die beiden Viertel sind bis heute durch eine sogenannte Peace Wall voneinander getrennt. Die Peace Walls wurden in den 1970er Jahren erbaut, um die verfeindeten Gruppen während der Zeit der Troubles einfacher voneinander fernhalten zu können. Bis heute prägen die Peace Walls, auf Deutsch Friedensmauern, das Stadtbild Belfasts und der Begriff wirkt zynisch, wenn man bedenkt, dass die Mauern bis heute Menschen voneinander trennen, statt sie zusammenzuführen. Die Eindrücke und Geschichten, die wir im Folgenden schildern, sind nicht chronologisch sortiert, sondern stellen die beiden Seiten gegenüber.
An einer mehrspurigen Straße vor einem hohen Gebäude mit vielen kleinen Fenstern treffen wir Chip, unseren ersten Stadtführer der heutigen Tour. Er ist klein und hager. Sein Englisch ist von einem starken irischen Akzent geprägt und seine Stimme kann kaum gegen den Verkehr auf der Straße ankommen. Wir haben echt Mühe, ihn zu verstehen. Über einer schwarzen Fleecejacke trägt er einen schwarzen Kapuzenpulli mit dem Käuste-Logo auf der Brust. Dazu eine abgetragene Jeans und Turnschuhe. Seine Augen sind klein, manchmal sind sie kaum zu sehen hinter der großen Brille mit dem starken schwarzen Rahmen und den dicken Gläsern. Chips Gesicht ist von tiefen Falten gezeichnet. Der Ansatz seiner grauen Haare hat sich bereits weit zurückgezogen.
Allein optisch könnten unsere Stadtführer kaum unterschiedlicher sein. An einem der großen Stahltore, die die Peace Wall alle paar Kilometer unterbrechen, treffen wir Mark, unseren zweiten Stadtführer. Er ist groß und stämmig. Mit seiner blauen Trainingsjacke, deren Reißverschluss trotz der Kälte nur zur Hälfte geschlossen ist, und seiner grauen Jogginghose wirkt er eher weniger wie ein Stadtführer, als vielmehr wie einer, den wir auf dem Weg zum Supermarkt zufällig hier getroffen haben. Seine Stimme ist laut und ruhig. Er spricht getragen, beinahe feierlich davon, dass der Konflikt niemals ein solches Ausmaß hätte erreichen dürfen. Von der Tragik der getrennten Nachbarschaften, davon, wie sich seit Jahrzehnten jeden Morgen um 7 die quietschenden Tore der Peace Wall öffnen und jeden Abend um 7 wieder schließen. Mark untermalt seine Schilderungen mit ausholenden Gesten und verleiht seinen Erzählungen damit eine noch größere Dramatik. Wenn es emotional wird, reißt er seine Augen weit auf. Dann legt sich die Narbe auf seiner Stirn in Falten. Sie ist die sichtbarste von mehreren Narben, die der Nordirland-Konflikt auf seinem Körper hinterlassen hat. Er hat 2 weitere große Narben an seinem Körper, erzählt er uns. Eine auf dem Rücken und eine am Bein. Er war als britischer Soldat am Konflikt beteiligt und hat 5 republikanische Anschläge auf ihn überlebt. Er wirkt beinahe stolz darauf, dass die Terroristen der IRA es nicht geschafft haben, ihn umzubringen und wird nicht müde zu erwähnen, wie viele unschuldige Opfer die hinterhältigen Anschläge der IRA auf unionistischer Seite gefordert haben.
Chip, unser erster Stadtführer, war also laut Marks Erzählungen ein Terrorist. Chip schloss sich, als die unionistischen Anschläge zunahmen, der Provisional IRA an, einem gewaltbereiten Arm der IRA. Er wollte sich und seine Leute verteidigen, bestärkt durch die massenhaften und ungerechtfertigten Inhaftierungen viele seiner Freunde, Freundinnen, Verwandten und Bekannten. Einige von Chips Bekannten und Verwandten starben sogar bei Anschlägen der paramilitärischen Gruppen der Unionisten. Sein eigener Bruder wurde durch Schüsse der Polizei auf sein Auto getötet. Unschuldig, wie Chip immer wieder betont. Wie zur Verdeutlichung der zahlreichen, unnötigen Tode zeigt uns Chip im Garden of Remembrance eine große schwarze Gedenktafel, auf der in goldener Schrift all diejenigen aufgelistet sind, die aus dem Viertel während der Troubles starben. Auch der Name seines Bruders ist dort verewigt. Neben der Tafel mit den Namen sind Zeichnungen tapferer Kämpfer und Kämpferinnen abgebildet. Über der Gedenktafel weht eine irische Flagge. Den Garten zieren Gestecke mit Blumen und Bändern in Orange, Weiß und Grün, den irischen Farben.
Auf der anderen Seite, in Marks Viertel, hören wir ebenfalls von vielen Opfern. Täter scheint es hier nicht zu geben. Täter gibt es nur auf der anderen Seite. Wandmalereien halten den Konflikt in Erinnerung. Überall im Viertel gibt es riesige Gedenktafeln mit den Namen der Opfer. Manche sind als tapfere KämpferInnen gestorben, andere als unschuldige ZivilistInnen. Mark zeigt uns ein Bild an einer Hauswand, auf dem 4 Männer mit Gewehren abgebildet sind. Ein Schriftzug links neben dem Bild beschreibt sie als heldenhafte Kämpfer, die gezwungen wurden, ihr Land und ihr Recht zu verteidigen. Der Schriftzug ist umrahmt von Mohnblumen. Auch die Kreuze, die auf der linken und rechten Seite des Bildes angebracht sind, tragen eine Mohnblume in der Mitte. Die Mohnblume ist ein britisches Symbol für die Gefallenen der Weltkriege. Auffallend oft zieren außerdem der Union Jack, die Flagge Großbritanniens, und Bilder der Queen, das Straßenbild entlang der Shankill Road. Die Loyalität mit Großbritannien im Viertel ist unübersehbar.
Einige der Getöteten sind bis heute große Ikonen. Im Kampf gegen die Unterdrückung der katholischen Bevölkerung in Nordirland ist Bobby Sands wohl einer der bekanntesten. Eine Malerei mit seinem Konterfei an einer Hauswand an der Falls Road at Grossmill Avenue zählt zu den prominentesten Sehenswürdigkeiten Belfasts. Als wir vor dem riesigen Gemälde stehen, berichtet Chip fast ehrfürchtig von ihm und davon, dass er gemeinsam mit Bobby in einem Jugendclub war, bevor dieser Jahre später während eines Hungerstreiks im Gefängnis im Kampf für bessere Haftbedingungen starb. Auch bei Chip hören wir von vielen Opfern und sehen tapfere Kämpfer und Kämpferinnen. Täter und Täterinnen scheint es auch hier nur auf der anderen Seite zu geben.
An einer unscheinbaren Stelle auf der Shankill Road zwischen einem Geldautomaten und dem Eingang zu einem Restaurant bleiben wir stehen. Sie ist markiert durch ein Metallkreuz aus Mohnblumen, darunter ein Gesteck aus frischen, bunten Blumen. Hier, erzählt uns Mark, hat die IRA einen ihrer brutalsten Anschläge verübt. Damals war hier ein Fischgeschäft. Die Bombe der Terroristen riss den Inhaber und viele KundInnen in den Tod. Mitten am Tag traf die Bombe unschuldige Menschen, die einer völlig gewöhnlichen Tätigkeit nachgingen. Bis heute scheint Mark der Anschlag fassungslos zu machen. Beim Weitergehen sehen wir überall im Viertel Fotos in der Größe von Werbebannern, die Szenen der Zerstörung zeigen und die Ereignisse während der Troubles lebendig halten.
In Chips Viertel führt uns unsere Tour entlang der vielbefahrenen Falls Road. Sowohl die Hauswände als auch die sichtbaren Teile der Friedensmauer sind voll mit Graffitis und Wandbildern. Sie zeigen Szenen vom Nordirland-Konflikt oder nehmen Bezug auf aktuelle Konflikte in anderen Teilen der Welt. Die Forderung nach einem palästinensischen Staat steht so neben der nach einem freien Katalonien und Solidaritätsbekundungen mit dem kurdischen Volk. Sowohl die Szenen aus dem Nordirland-Konflikt als auch die Botschaften zu den heutigen Konflikten machen deutlich, dass sich der katholisch-republikanische Teil nach wie vor als unterdrücktes Volk im falschen Land versteht. Während wir versuchen, den Mix an Bildern und Szenen zu verstehen, scheinen sie für Chip, unseren Stadtführer, nicht erwähnenswert. Schnell, fast zu schnell, gehen wir daran vorbei. Wir biegen ab in eine Seitenstraße und finden uns plötzlich in einem gemütlichen Wohnviertel wieder. Chip zeigt uns eine weitere Gedenkstätte für die Opfer des Konflikts. Es scheint hier keine einzige Straße zu geben, die von den Anschlägen verschont geblieben ist und keine Familie, die keine Opfer zu beklagen hat. Zumindest in diesem Teil der Stadt. Und Chip macht uns auf ein weiteres Detail aufmerksam. Die kleinen Gärten der Häuser hier an der Straße werden durch die Peace Wall begrenzt. Sie sind schattig und wirken beengt durch die Mauer. In einem Garten lehnt ein Kinderfahrrad direkt an der Mauer. Die Szene wirkt irgendwie absurd.
Auf der unionistischen Seite der Peace Wall bietet die Mauer ein anderes Bild. An der Peace Wall führt eine breite und wenig befahrene Straße entlang. Unten auf der Betonmauer ist eine Ausstellung mit Fotos von Mauern in der ganzen Welt zu sehen. Doch für uns ist die Ausstellung Nebensache. Sie wirkt wie der Versuch, eine traurige Realität touristisch attraktiv zu machen. Über der Betonmauer können wir zwei Erweiterungen der Mauer erkennen. Eine aus Blech, darüber ein Zaun. Mark erzählt uns, dass die ursprüngliche Mauer noch zweimal erhöht wurde, zum Schutz der protestantischen Bevölkerung vor den immer weiteren und höheren Geschossen aus Richtung Falls Road. Dies diente damals und dient auch noch heute, laut Mark, dem Schutz der protestantischen Bevölkerung vor den Angriffen der Gegenseite. Die Peace Wall ist für Mark nach wie vor notwendig. Dass das Wort Frieden und Mauer in einem Wort vorkommen, scheint für ihn kein Widerspruch zu sein.
Während die Tour uns in vielen Momenten zeigt, wie verhärtet die Fronten nach wie vor sind, haben uns sowohl Chip als auch Mark versichert, dass sie für eine Aussöhnung sind und auf keinen Fall wollen, dass die Gewalt und der Konflikt zurückkehrt. Eine kleine Geste, die uns kaum aufgefallen wäre, hätte Mark sie nicht erwähnt, zeigt jedoch, dass eine Annäherung der beiden Seiten doch möglich scheint. Als Chip unsere Gruppe an einem der Stahltore an Mark übergibt, geben sich die beiden die Hand. Für Mark ist das eine große Geste. Er betont, dass ihm der Handshake mit nur 3 Stadtführern der republikanischen Seite überhaupt möglich ist. Und trotzdem, obwohl sich Mark und Chip die Hand schütteln können, sind sich beide jeweils sicher, dass die andere Seite schuld ist am Konflikt und dass die Peace Walls nach wie vor notwendig sind. Mark und Chip zeigen uns, dass es mehr braucht für Frieden in einer Gesellschaft als nur das bloße Ende der Gewalt. Auch wenn der aktive Nordirland-Konflikt seit nun mehr als 22 Jahren offiziell als befriedet gilt, hat es seitdem doch immer wieder einzelne Anschläge und Gewaltausbrüche auf beiden Seiten gegeben. Auch diese Anschläge haben immer wieder Todesopfer gefordert. Die beiden Konfliktparteien werden auch weiterhin in den politischen Parteien in Nordirland abgebildet. Bis heute vertritt die Sinn Féin irisch-republikanische Ideale im nordirischen Parlament. Die DUP, die Abkürzung für Democratic Unionist Party, verfolgt britisch-unionistische Interessen. Im Karfreitagsabkommen ist jedoch festgeschrieben, dass beide Konfliktparteien sich die Macht teilen müssen. Ein Streit um Subventionen für erneuerbare Energien zwischen diesen beiden Parteien löste im Jahr 2017 sogar eine Regierungskrise aus. Nach den vorgezogenen Neuwahlen im Jahr 2017 war das Parlament nicht in der Lage, eine Regierung zu bilden. Das nordirische Parlament konnte erst im Januar 2020 nach dreijähriger Blockade seine Arbeit wieder aufnehmen, nachdem eine neue Regierungschefin gewählt wurde. Die Konfliktgeschichte macht das gemeinsame Regieren und die Suche nach Kompromissen jedoch nicht einfacher. Und der scheinbar längst beendete Konflikt wird in politischen Fragen immer wieder präsent. Gerade heutzutage auch durch den Brexit. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle für Nordirland. Kommt es zu einem No-Deal-Brexit, bedeutet das eine harte EU-Außengrenze für Nordirland. Die Republik Irland bleibt in der EU, während Nordirland nicht mehr zur EU gehören wird. Es werden also alte Wunden aufgerissen. Doch wie sieht es in Nordirland heute aus? Ist Friedensarbeit überhaupt möglich? Dazu haben wir uns mit verschiedenen Menschen getroffen, die seit Jahren und Jahrzehnten Friedensarbeit in Belfast und Nordirland leisten. Bei uns ist ein sehr gemischter und ambivalenter Eindruck zurückgeblieben vom Friedensprozess in der nordirischen Gesellschaft. Dabei spielt auch der Brexit eine Rolle. In einem Gespräch wollen wir unsere Eindrücke, die wir als Studierende der Friedensforschung gewonnen haben, mit euch Zuhörenden teilen.
Der Brexit dürfte die Friedensarbeit in Nordirland tatsächlich sehr erschweren. Einerseits das Hochkochen alter Ängste und andererseits der Wegfall der größten Geldgeberin für die Friedensarbeit, die Europäische Union. Und wenn man sich die heutige gesamtgesellschaftliche Situation in Nordirland anschaut, dann stimmt einem das auch wenig hoffnungsvoll. Landesweit sind etwa 90% der sozialen Wohnungsbauten nach wie vor sogenannte Single-Identity-Wohnungsbauten. Das heißt, dass dort nur Leute wohnen, die in eine der beiden ehemaligen Konfliktparteien passen. Entsprechend wie die Wohnsiedlungen sind eben auch die Schulen, die Krankenhäuser, eigentlich alles, die gesamte Lebensrealität komplett gespalten. Und insofern ist es dann auch wenig verwunderlich, dass nur ungefähr 10% der Partnerschaften und Ehen mixt, also zwischen zwei Personen verschiedener Gesellschaftsteile geschlossen werden.
Aber es gibt natürlich auch in Nordirland viele Initiativen, die sich für einen Dialog und eine Versöhnung einsetzen. Und wir haben bei unserem Aufenthalt in Nordirland zum Beispiel Sean O'Boyle und Johnny Baxter vom britischen Roten Kreuz in Nordirland getroffen. Und die beiden machen seit Jahren Workshops und Seminare zur Versöhnungsarbeit. Ihnen geht es vor allem darum, dass die Leute zusammenkommen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und auch ihre jeweils verschiedenen Perspektiven kennenlernen und respektieren lernen. Ihr Fokus liegt also vor allem darauf, einen Dialog herzustellen. Diese Arbeit, auch das haben sie uns erzählt, ist aber unglaublich zäh. So hat Sean zum Beispiel gesagt, dass allein die Tatsache, dass sie das britische Rote Kreuz sind, in Teilen der Bevölkerung für Ablehnung sorgt. Und Johnny hat uns erklärt an so einem ganz persönlichen Beispiel, wie auch ganz kleine Erinnerungen das persönliche Bild prägen können. Und so erinnert sich Johnny eben noch sehr gut daran, wie sein Vater während einer Autofahrt immer die Türen verriegelt hat, wenn sie durch eine Wohngegend gefahren sind, in der sehr viele irische Flaggen hingen.
Das fand ich auch spannend und auch die Tatsache, dass er selber das ja für sich mittlerweile total gut aufgearbeitet hat und dass sowohl Sean als auch Johnny eben beide unglaublich reflektiert waren und trotzdem meinten, dass sie immer wieder aufpassen müssen, eben nicht in diese alten Denkmuster zu rutschen. Das hat mich persönlich jetzt nicht unbedingt hoffnungsvoll im Hinsicht auf die andere restliche Bevölkerung gestimmt, die sich ja nicht unbedingt der Aufarbeitung des Konflikts verschrieben hat, so wie die beiden. Diese Menschen sind dann immer noch durch solche Eindrücke aus ihrer Kindheit geprägt und begegnen der jeweils anderen Seite natürlich mit unglaublich viel Misstrauen. Und das zu überwinden, da setzen sehr viele Versöhnungsinitiativen an, aber sie können natürlich immer nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung erreichen. Und das sind dann auch noch vor allem diejenigen, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und das überwinden wollen und aufarbeiten wollen. Und es ist ja alles freiwillig und niemand muss sich für einen solchen Workshop anmelden.
Ich fand in der Hinsicht auch eine andere Organisation, die wir besucht haben, interessant, die Ballyfinnay Community Development Association. Und die haben sich schon in den 70er Jahren gegründet, um den Konflikt aus ihrer Wohngegend bestmöglichst herauszuhalten und dafür zu sorgen, dass ihr Viertel eben nicht zu so einer Single-Identity-Gegend wird. Wir sind, als wir die besucht haben, mit einem Mitarbeiter, mit Gary, durch die Gegend gegangen. Er hat uns da ein paar Sehenswürdigkeiten gezeigt und er hat uns dann auch an sehr konkreten Beispielen gezeigt, wie ihre Arbeit denn aussieht. Und so hat er erzählt, dass sie immer wieder mit Personen sprechen, die aus ihrem Fenster den Union Jack oder eine irische Flagge hängen, um so eine Kommunikation herzustellen und dafür zu sensibilisieren, dass durch sowas eben die Gegenseite auch provoziert wird.
Ja, das Hauptproblem sind und bleibt eben diese zwei getrennten Erzählungen über den Konflikt, die so wahnsinnig präsent sind und die von vielen Leuten eben nicht reflektiert werden. Und ich fand es spannend, dass es da Initiativen gibt, die versuchen, gegen diese großen Wandgemälde vorzugehen, für die Belfast ja so bekannt ist und die genau diese einseitigen Erzählungen unterstützen. Stattdessen gibt es jetzt Künstler und Künstlerinnen, die verbindende oder versöhnende Bilder an die Wände sprühen und malen und eben damit versuchen, eine gemeinsame Geschichte zu zeigen. Ich habe letztens tatsächlich auch gelesen, dass es in der Corona-Pandemie jetzt so ein bisschen den positiven Nebeneffekt gab, dass in allen Communities neue Bilder entstanden sind, zu Ehren der Leute, die jetzt die Alltagshelden und Alltagsheldinnen der Corona-Pandemie genannt werden und durch diese gemeinsamen Bilder eben auch ein gemeinsames Narrativ geschaffen wurde. Leider nur für diesen neuen Teil der Geschichte, aber immerhin.
Genau, und diese ganzen Beispiele zeigen, dass diese Friedensinitiativen super wichtig sind, aber dass die Realität für die Organisation auch sehr, sehr schwierig aussieht. Und so haben zum Beispiel alle diese Organisationen, egal ob sie kirchlich, staatlich oder privat sind, das Problem, dass sie chronisch unterfinanziert sind. Als großes Problem wurde uns auch immer wieder beschrieben, dass ein gemeinsamer politischer Wille fehlt, diese Friedensarbeit zu finanzieren und zu unterstützen. Als großes Problem wurde dabei auch gesehen, dass es immer noch keinen gemeinsamen Lehrplan für diesen Teil der Geschichte gibt, der an allen Schulen dann auch verpflichtet aufgenommen werden muss. Und so bleiben eben alle guten Projekte und Initiativen Randphänomene, die einen großen Teil der Gesellschaft nicht erreichen können.
Stimmt, insgesamt waren wir nach unserem Besuch in Belfast alle eher frustriert als optimistisch. Und der Brexit macht das natürlich nicht unbedingt leichter, weil dann, so wie es zurzeit zumindest aussieht, ja noch überhaupt nicht klar ist, was mit Nordirland passiert und wie zum Beispiel auch die Nachfolgeorganisationen der IRA eine harte Grenze zu Irland aufnehmen. Es gab ja in den letzten paar Jahren jetzt immer schon wieder Vorfälle, die zeigen, dass die Paramilitärs durchaus noch da sind und bei dem aktuellen gespaltenen Gesellschaftsbild auch schnell die alten Narrative wieder aktivieren können und eben anhand dieser alten Konfliktlinien Leute für sich gewinnen können, um den Konflikt neu zu entfachen. Damit sind wir dann auch am Ende der Folge über Nordirland und wollen zum Schluss aber nochmal Sean und Johnny zu Wort kommen lassen, weil wir es passender finden, zwei direkt von der Situation Betroffene das Fazit ziehen zu lassen.
We have a relative peace.
Wir haben einen relativen Frieden. Aber was wir getan haben, ist, wir haben unseren Fuß vom Versöhnungspedal genommen. Dieses Pedal, das Versöhnungspedal. Und das wurde von unserer Führungsebene losgelassen. Und ebenso die gute Gepflogenheit, andere Gemeinschaften respektvoll und menschlich zu behandeln. Manche aus unserer politischen Führung haben, meiner Meinung nach, vereinzelt entmenschlichende Rhetorik, ein entmenschlichendes Vokabular verwendet. Davon müssen wir wieder wegkommen.
Ich denke, der Schlüssel ist Storytelling. Den Menschen wurde nicht zugehört und sie wurden in anderen Gemeinschaften nicht gehört. Die Menschen müssen einfach angehört werden. Es gibt so viele Geschichten und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Sie wollen dir etwas erzählen. Das ist unsere Perspektive. Aber es gibt auch viele Menschen, die sich fühlen, als wären sie von den Troubles nicht betroffen. Andere Leute. Es kann sein, sie sehen mich und sehen, dass sie Jahre älter sind und sie sagen, nein, das hat mich nicht betroffen, es sollte mich nicht betreffen, es wird meine Kinder nicht betreffen. Dabei ist jeder hier indirekt betroffen. Dieser Podcast ist entstanden in Kooperation mit dem Freien Radio Wüstewelle, der Berghof Foundation und dem Institut für Politikwissenschaft der Uni Tübingen. Wir bedanken uns bei Carla Langer für Schnitt und Technik sowie für ihre tatkräftige Unterstützung.